Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Friederike Sittler.
Guten Tag. Mein Gast heute ist Eva Heberle. Sie ist Fotografin und fasziniert von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, genauer der Bildgeneratoren. Die aber drohen ja genau ihren Berufsstand überflüssig zu machen. Bevor wir diesen Widerspruch versuchen aufzulösen, fangen wir aber lieber von vorne an. Eva Heberle, 25 Jahre im Beruf. Vermutlich haben Sie anfangs auch noch im Fotolabor gestanden, in der Dunkelkammer und Abzüge gemacht. Heute gibt es ja eine Bilderflut, dadurch, dass wir alle ein Smartphone in der Hand haben und eine Kamera allgegenwärtig ist. Was macht denn für Sie ein gutes Foto aus? Das ist jetzt so eine richtige Grundsatzfrage.
Ein gutes Foto ist ein Foto, das einen Eindruck hinterlässt. Und das ist ja was sehr Generelles. Deswegen können sehr verschiedene Fotos gut sein, finde ich. Das kann ein Bild sein, das mich berührt. Das mich berührt, weil es mich an einer bestimmten Stelle erwischt. Es kann ein Bild sein, das eine Erinnerung in mir hervorruft. Und es kann auch ein Zeitdokument sein. Dafür muss es vielleicht fotografisch nicht besonders toll sein. Aber es hat eine Bedeutung allein durch den dokumentarischen Charakter.
Und wenn man früher fotografiert hat, dann hatte man ja so 36 Aufnahmen in der Kamera und musste sehr genau überlegen, was man jetzt macht, welches Bild man macht. Heute in der Digitalfotografie kann ich ja quasi hundertfach abdrücken. Merken Sie schon im Moment des Fotografierens, das ist jetzt ein gutes Foto, oder sehen Sie es auch erst hinterher am Computer beim Gegencheck? Und es gibt eher so die Zufallsfunde, weil man ja so viele in der Auswahl hat und eine verschiedene Mimik hat oder was auch immer da passiert auf dem Foto.
Meistens merke ich das schon bei der Arbeit, weil man Fotografieren ist ein Prozess, man arbeitet ja auf ein bestimmtes Ergebnis hin. Also ich mache viele Porträts und als Porträtfotografin muss ich einen bestimmten Moment erreichen, in dem mein Gegenüber so ist, wie ich das haben möchte oder es brauche. Und dafür brauche ich eine Weile. Und wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dann weiß ich das in der Regel. Nicht immer, aber meistens.
Die Fotografie ist ja auch etwas, ja, was in der Begegnung mit Situationen, mit Menschen passiert. Das ist ja auch anstrengend. Also wenn ich Fotografinnen und Fotografen gerade so in der Medienfotografie auch beobachte, dann sieht das immer sehr anstrengend aus. Mit sehr viel Gepäck, manchmal auf Leitern unterwegs, oft auf den Knien irgendwie liegend, robbend, wie auch immer. Ist es ein anstrengender Job?
Ja, das ist ein anstrengender Job, weil er körperlich anstrengend sein kann zumindest. Aber er ist vor allem deshalb anstrengend, weil man sehr auf dem Punkt sein muss und sehr hoch konzentriert und gleichzeitig mehrere Sachen bedienen muss. Also man muss die Technik im Griff haben, gleichzeitig muss man Leute steuern, man muss eine Situation erkennen und sie entsprechend behandeln, um das Ergebnis zu bekommen, das man haben will. Insofern, man spielt da auf mehreren Ebenen und das macht es tatsächlich anstrengend.
Ich frage natürlich jetzt auch so viel danach, weil ich ja später dann nach der künstlichen Intelligenz fragen will und auch mal den Unterschied herausarbeiten möchte in diesem Gespräch. Bleiben wir nochmal bei Ihrer Vita auch. Sie sind auch Mitglied der Fotoredaktion Live. Live als Fotoagentur. Wenn Hörerinnen und Hörer das nicht so genau kennen, ist das so ungefähr wie Arte im Fernsehen?
Live ist eine Fotoagentur, die Zweitverwertung macht. Das bedeutet, wir als Fotografinnen liefern dort Bilder an, die wir in der Regel für einen anderen Zweck gemacht haben, für ein Magazin oder so. Und Live verwertet die dann weiter und bietet die zum Kauf an. Live ist eine Agentur, die der Reportage sehr verpflichtet ist und der Pressearbeit, also der medialen Arbeit. Da liegen die Wurzeln. Es ist auch eine eher politische Agentur, würde ich sagen. Und sie ist der Wahrheit sehr verpflichtet.
Und wenn Sie sagen, eben der Fotografie, der wahren Situation im Grunde verpflichtet, Sie selbst haben ja auch für Stern, Brigitte, Die Zeit gearbeitet, aber dann sich gewandelt und arbeiten inzwischen mehr für Unternehmen, Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen. Warum hat sich das so ergeben? Weg von der ursprünglich journalistischen Fotografie?
Es liegt leider nur am Geld. Es ist traurig, aber ich kenne das von vielen Kolleginnen, denen es ähnlich ergangen ist. Man kann von dieser Arbeit nicht leben. Man muss eine Mischkalkulation machen. Das war bei uns, bei den Fotografinnen meiner Generation schon so. dass wir für Firmen gearbeitet haben und für die Presse, um quasi die Presse co-finanzieren, weil das Geld einfach nicht reicht. Und die Situation hat sich dann zunehmend verschlechtert, sodass ich mich im Grunde irgendwann davon verabschiedet habe. Leider.
Das heißt, die Medien haben ja mit den Bildern eine unglaubliche Ausstrahlung, weil wir bleiben ja alle bei der Betrachtung bei den Bildern hängen und gucken da drauf. Gleichzeitig aber scheinen Bilder nicht so viel wert zu sein?
Ja, ich glaube, das war früher schon so. Also die Wertschätzung innerhalb der Redaktion für die Bilder war teilweise gar nicht so groß, ist meine Wahrnehmung. Gleichzeitig ist es so, der Bedarf ist irrsinnig hoch und jeder Autor und jede Autorin weiß, dass ein Artikel nicht gelesen wird ohne ein gutes Bild. Also es ist immer das Bild, das die Betrachter anzieht, das die Leserinnen oder die Zuschauerinnen im Fernsehen anzieht. Und trotzdem wird dem sehr, sehr wenig Wert beigemessen. Und ich finde das problematisch, und zwar schon seit sehr langer Zeit, weil die Tendenz sich immer weiter verstärkt hat. Wir konsumieren immer mehr Bilder, immer schneller. Und die Bildung hinkt an der Stelle vollkommen hin und hinterher. Es wird nicht geschult, niemand widmet sich dem, wie diese Bilder entstehen, was sie sagen und warum sie etwas so sagen oder eben nicht sagen. Bei Texten ist das völlig anders. Die haben einen anderen Stellenwert, so ist meine Wahrnehmung zumindest. Das Schlimme daran ist, Bilder wirken ja viel unmittelbarer. Die werden nicht durch den Intellekt verarbeitet, sondern anders. Und innerhalb von Sekundenbruchteilen bilde ich mir eine Meinung, wenn ich ein Bild sehe. Warum ich das tue, ist den meisten Leuten nicht klar.
Also ist das etwas Emotionales, ob ich das die abgebildeten Personen sympathisch finde, absolut, dynamisch?
Absolut. Ich fälle ja sofort ein Urteil drüber, was ich da sehe. Wenn ich eine Person sehe, kann ich die ganz, ganz schnell sozial einordnen. Welchen Status hat die? Da muss ich nicht drüber nachdenken. Das vermittelt sich sofort. Und den Leuten ist einfach nicht bewusst, welche Kraft diese Bilder haben, wie sehr sie sie beeinflussen. Und sie sind nicht geschult, die Mittel zu erkennen, die da angewendet werden.
Das heißt, dass Sie aber auch als Fotografin eine gewisse Macht haben, in dem, wie Sie Situationen abbilden?
Ja, wenn man mich lässt. Denn irgendwie, das Ganze ist ja eine Kette. Ich bin ja nicht die Einzige, leider. Also ich bin ja nicht die, die dann meine Bilder ins Blatt hieft oder irgendwie aufs Plakat oder wo auch immer das hin soll. Da sitzen ja noch Leute an anderen Schaltstellen und die haben da noch mehr Macht als ich.
Und die sie beauftragen und die sagen, was sie ungefähr haben wollen. Ich muss jetzt mal auch der Transparenz halber sagen, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich ja noch im Journalistinnenbund aktiv bin, im Ehrenamt, und da geht es um Frauen in den Medien und wir beschäftigen uns aktuell mit Bildern und da haben wir beiden uns eben kennengelernt, weil es uns auch darum ging zu fragen, ist das, ich glaube, es gibt mehr Männer in der Fotografie, eindeutig, sie nicken gerade dazu, ja. Und ja, die Frage nach Sexismus und Klischees in den Bildern. Für unsere Hörerinnen und Hörer, gibt es das nach wie vor als Thema, Sexismus, Klischees in den Bildern?
Ja, absolut. Ich muss sagen, mehr denn je, weil die KI jetzt dazu kommt, aber das ist auch in der Fotografie schon so, weil Frauen deutlich unterrepräsentiert sind in den Medien.
Wie kommt das?
Wie kommt das? Es hat mit den Zuschreibungen zu tun sicherlich, weil Frauen in relevanten Positionen seltener dargestellt werden. Ergo gibt es weniger Bildmaterial. Bildmaterial wird gekauft und wenn man es kauft als Bildredakteurin, als Bildredakteur oder wo auch immer man sitzt und mit Bildern zu tun hat, muss man ja auch ein Bewusstsein dafür haben, die richtige Mischung zu finden. Und wenn halt nur Bilder mit Männern drauf angeboten werden, dann muss man ja auch wollen, dass da Frauen vorkommen und man muss das ja aufbrechen wollen. Ja, also ich glaube, da ist die Gesellschaft einfach noch nicht wirklich angekommen.
Aber jetzt mal bei der Berufswahl. Also mir fällt auch auf bei den journalistischen Terminen, dass da deutlich mehr Fotografen sind als Fotografinnen. Aber warum, ist ja auch ein ästhetischer Beruf, warum sind da so wenig Frauen, zumindest in dieser Alltagsfotografie, in dem, wo man ja vielleicht auch im Pulk steht und dann fotografiert.
Ja, das mag damit zusammenhängen, dass Frauen sich andere Themen suchen. Ich habe mich irgendwann auch gefragt, warum ich eigentlich als Fotografin weniger verdiene als meine männlichen Kollegen.
Das ist so.
Ja, ne? Und da habe ich, ja, also ich habe mir vor ein paar Jahren die Frage gestellt und dann ist mir aufgegangen, dass ich mir in einem fast Männerberuf, damals noch, als ich angefangen habe, waren es noch deutlich mehr Männer, glaube ich, eine Frauensparte ausgesucht habe, nämlich soziale Fotografie. Ich habe genau das gemacht, was andere Frauen auch tun. Ich habe mir eine Sparte innerhalb meines Berufs ausgesucht, die wenig einbringt, nämlich soziale Themen, medizinische Themen, weiche Themen, keine Autoindustrie zum Beispiel. Das macht schon einen Unterschied. Und ich weiß nicht, also als ich angefangen habe, war es so ungefähr, gab es ein Drittel Frauen in diesem Beruf. Das ist ja gar nicht so wenig. Und ich glaube, das ist ähnlich geblieben. Und dann muss man auch immer noch sagen, bei uns ist es, glaube ich, etwas ähnlich wie in der Ärzteschaft. Viele studieren es und am Ende bleiben nicht so viele Frauen übrig.
Wenn wir dann jetzt mal auf die Bilder gucken, was sagen Sie denn, was sind die gängigsten Klischees oder wo zeigt sich der Sexismus, dass wir einfach mal ein paar Beispiele haben dafür?
Grundsätzlich kann man sagen, dass Frauen öfter jünger dargestellt werden. Sie sind tendenziell jünger als Männer. Sie werden nicht so stark in relevanten Positionen abgebildet, also nicht in relevanten gesellschaftlichen in Berufen. Sie werden häufig im privaten Umfeld abgebildet, in einem häuslichen Umfeld, in all diesen Situationen, die man Frauen zuschreibt eher.
Und das ist vor allen Dingen der Bereich der Symbolfotografie wahrscheinlich. Also wo man aus den Bilddatenbanken Fotos rauszieht, Bilder rauszieht, wo man ein Thema versucht zu bebildern. Der gesunde Rücken oder Homeoffice oder so etwas.
Tatsächlich ist es so, die Stockfotografie bedient ja bestimmte Wünsche. Also wenn eine Agentur, vor allem Agenturen, die massenhaft Bilder vertreiben, Motive verkaufen wollen, dann machen die ja nichts, was gegen den Strich gebürstet ist. Das verkauft sich ja nicht. Insofern bestätigen die Stereotype und Vorurteile immer weiter, weil dann halt im Krankenhaus gibt es eine Krankenschwester und einen Arzt und nicht eine Ärztin und einen Pfleger. Und dann werden diese Bilder halt immer weiter transportiert. Und wenn die Personen, die die Bilder dann kaufen, nicht nachdenken und mal was anderes suchen, bleibt es halt immer gleich. Und am Ende schlechter als in der Realität.
Um mal ein Beispiel auch zu beschreiben, das vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch schon gesehen haben. Wenn Wirtschaftsthemen bebildert werden und die Frau im Vorstand, dann gibt es immer die Männerhosenbeine und die Frau in der Feinstrumpfhose und den Pumps. Und wir haben uns mal das angeguckt. Es gibt ein Bild, ich dachte immer, es wären Models gewesen. Tatsächlich war es aber eine Telekom-Vorständin. Und das Bild ist schon 10 Jahre alt. Aber es wird immer der untere Teil verwendet, nämlich die Beine. Und immer mit genau diesem, ja, auch Klischee, das dann natürlich auch wieder auf das schöne Frauenbein den Blick legt. Da ist ja auch ein gewisser Sexismus da natürlich drin. Oder das Thema Prostitution. Der Freier wird selten abgebildet, die Prostituierte schon.
Ja, ist natürlich auch anteilsmäßig wahrscheinlich deutlich mehr. Aber ja, klar, bei Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern wäre es schon gut, man würde mal beide Seiten sehen.
Ja, der Freier hat ja auch was damit zu tun, würde ich jetzt sagen. Eva Heberle ist zu Gast im Tacheles und sie ist Fotografin, wie wir gehört haben. Und das Interessante für mich ist, dass Frau Heberle, sie sich seit Frühjahr 23 intensiv mit den Bildgeneratoren der künstlichen Intelligenz beschäftigen. Praktisch und theoretisch, sie prompten, das müssen wir mal erklären für die, die das noch nicht probiert haben. Was ist dieses neue Verb in der deutschen Sprache, prompten?
Also prompten bezieht sich nicht nur auf die Erzeugung von Bildern, sondern auch von Texten. Das bedeutet, ich habe eine künstliche Intelligenz, mit der ich Sprache oder also Text erzeugen kann oder Bilder, inzwischen auch Filme. Und das kann man auf verschiedene Art und Weise tun. Im Bildbereich ist es so, man kann reine Textprompts machen, indem man was eintippt oder einspricht und sagt, man bestellt quasi ein Bild. Man kann aber auch Bilder hochladen und die dann mit einarbeiten in seinen Textprompt. Man kann auf verschiedene Arten, man kann auch Bilder zusammenrechnen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber das verbreitet das der Textprompt.
Also das heißt, ich beschreibe der KI, was ich gerne von ihr hätte.
Genau.
So, und jetzt graben Sie sich aber selbst das Wasser ab, dass Sie als Fotografin, die gelernt hat, rauszugehen, Situationen zu erfassen, sich jetzt mit der KI so intensiv beschäftigen. Jetzt müssen Sie mal diesen Widerspruch bitte auflösen.
Ich habe ja auch damit angefangen aus Angst. Also tatsächlich war es so, ich habe gesehen, was diese Bildgeneratoren können und habe einen Riesenschreck bekommen. Ich dachte, jetzt bin ich weg vom Fenster, wir können alle einpacken und dann, ich muss es mir einfach genauer angucken, um zu wissen, was da passiert. Und dann kam es so, dass ich mich halt weiter damit beschäftigt habe und es stellte sich auch raus, dass es ganz so bedrohlich nicht ist an der Stelle, an der ich arbeite. Trotzdem wird es unseren Markt sehr viel enger machen und es wird Jobs kosten.
Bevor wir da noch weiter drauf eingehen, ich meine, die Qualität dieser Bilder, ich habe von Ihnen dann auch einen Vortrag gesehen, also wenn man relativ einfach promptet, beschreibt, was man da haben will, Männer und Frauen, dann kommt das ja in einer unglaublich kitschigen Art und Weise daher, oftmals Fantasy-Welten, der Mann ist der Held, die Frau das Wesen mit dem langen Haar, eher im häuslichen Raum, die Berufe sind auch klar verteilt, Professor und Arzt, Krankenschwester und Sozialarbeiterin. Also denke ich ja, mein Gott, das ist ja so grässlich, das kann man ja gar nicht verwenden.
Ja, das ist leider so, dass die Technik sich irrsinnig schnell entwickelt. Und was da vor einem halben Jahr noch sehr geairbrushed rüberkam teilweise, das kann man sehr, sehr, sehr viel besser machen. Es gibt Leute, die das einfach sie beherrschen es unglaublich gut und man kann diese Bilder von Fotos nicht mehr unterscheiden. Es ist unmöglich, wenn jemand das gut kann. Gleichzeitig ist es so, es gibt beispielsweise bei ChatGPT, das hat ja jetzt inzwischen auch eine Bildfunktion, da sind die Ergebnisse deutlich schlechter. Es gibt eine große Varianz, aber ich muss sagen, wenn jemand weiß, wie es geht, kann er oder sie oder wer auch immer irrsinnig gute Ergebnisse erzielen.
Was ist denn dann ein irrsinnig gutes Ergebnis? Also, dass ich es nicht mehr merke?
Ja, oder? Also ich meine das jetzt im Sinne von, dass ich es nicht mehr merke. Ansonsten sind die Motive, wenn man nicht stark gegensteuert, sehr, sehr glatt und sehr stereotyp. Aber man kann es durch gezieltes Prompten vermeiden, nur muss man es halt wollen.
Aber es ist doch alles eine Vorstellungswelt. Ich sitze am Schreibtisch und sage der künstlichen Intelligenz, wie ich mir die Situation vorstelle.
Richtig.
Das ist ja eigentlich für uns, die wir aus dem Journalismus kommen, ein Albtraum.
Ja, denn wir wollen ja die Welt verstehen. Also wir wollen ja raus in die Welt. Wir gehen ja raus, um zu berichten, was vorfällt, was da ist. Die KI kann natürlich nur reproduzieren und was sie sehr, sehr gut kann, ist, die Dinge zusammenzumischen. Sie kann Sachen verbinden, die nicht zusammengehören. Und deshalb ist sie an bestimmten Stellen sehr gut geeignet für Werbung zum Beispiel, weil sie ganz, ganz prima surreale Bildwelten erschaffen kann, die erstaunen, die man nicht versteht, die einen neugierig machen und an der Stelle. Also ich würde mich als Werber sehr, sehr bedroht fühlen.
Können Sie da nochmal ein Beispiel dafür sagen? Also was so ein Motiv sein könnte?
Also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber zuletzt habe ich gesehen von einer Agentur, die haben, ach Gott, Menschen mit Saurierköpfen oder so. Was Besseres fällt mir jetzt gerade leider nicht ein, aber das funktioniert irrsinnig gut. Was gar nicht funktioniert, ist, wenn man versucht, die KI dazu zu bringen, eine Transferleistung zu bringen. Das geht gar nicht.
Was meinen Sie mit Transferleistung?
Also, ich habe mal versucht, also ich habe einen Kunden, der bei mir früher illustrative Fotos bestellt hat, weil ich auch illustrativ arbeite. Der bestellte dann bei mir ein Bild zum Thema DNA und da ging es darum, dass die menschliche DNA zu 60% identisch ist mit der DNA einer Banane. Das schreit ja nach einer grotesken Bebilderung. So. Und ich habe mich da gefreut und habe gedacht, prima, das wird jetzt ganz toll funktionieren. Und hatte dann die Idee, dass ein Mensch steht vor einer Mauer im Sonnenschein und der wirft einen Schatten und der Schatten hat die Form einer Banane. Ich habe das für total einfach gehalten, weil in meinem Kopf ist das ja kein Problem, aber die KI versteht es nicht. Die KI macht dann einen Mann, eine Mauer, einen Schatten und irgendwo im Bild ist eine Banane. So, das kann sie nicht. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum sie mich nicht begreift, aber es geht nicht. Dagegen gehen andere Sachen total toll. Was richtig gut ging, war ein Mann in einem total irrwitzigen Bananenkostüm.
Das heißt aber, da wo wir sowieso schon etwas Künstliches erschaffen haben, weil in dem Moment, wo Sie sagen, Sie haben so eine illustrative Fotografie gemacht, haben Sie ja auch mit Models gearbeitet, mit Situationen, die jetzt auch nicht real waren, wenn ich es richtig verstehe, dann muss man ja sagen, dann schadet die KI ja vielleicht an der Stelle gar nicht. Wir sparen nur ein bisschen Ressourcen.
An der Stelle ist es richtig, weil man auch nicht nur Ressourcen spart, sondern auch Sachen machen kann, die man nicht realisieren kann. Weil es physikalisch nicht geht oder weil die Mittel fehlen. Ne? Das ist absolut richtig. Deswegen freut sich die Werbung über sowas.
Im Journalismus aber müssten wir es mindestens immer kenntlich machen, wenn wir KI-Fotos benutzen. Aber selbst da ist ja, ich meine, ich gucke flüchtig auf den Online-Artikel oder das Printmedium und denke, naja, das berühmteste Beispiel war der Papst in diesem weißen Mantel. Ich habe im ersten Moment nicht gesehen, dass da die Hand verkrüppelt war, weil ich ja nur ganz kurz hingeguckt habe.
Und das ist natürlich gefährlich, weil ohnehin wir immer kürzer gucken. Ne? Die Bilder verschwinden ja auch sofort wieder aus dem Bewusstsein. Daher ja, das ist sehr gefährlich und wir versuchen auch, also tatsächlich gibt es die verschiedenen Branchenverbände, haben sich quasi zusammengeschlossen und der Deutsche Fotorat, der wie so ein Dachverband ist oder ein Dach bildet, setzt sich dafür ein, dass die Bilder auf jeden Fall gekennzeichnet werden sollen. Und wir hoffen, dass mit dem EU-AI-Act, der ja vor ein paar Wochen erst beschlossen wurde, sich das tatsächlich auch festschreiben lässt. Soweit ich gehört habe, soll da drin festgeschrieben werden, dass ein Wasserzeichen in KI-Bilder gebracht werden soll oder Bilder halt mit Wasserzeichen gekennzeichnet werden sollen. Wie das jetzt aber konkret ausgestaltet wird, das weiß, glaube ich, noch niemand. Das ist eine ganz grobe Richtlinie bisher nur.
Wenn man den Eindruck, bevor wir Richtlinien haben, ist die Entwicklung schon wieder viel, viel weiter.
Ja.
Ich habe letzte Woche war ich bei einer Veranstaltung, da ging es um den Einsatz von KI im Bereich der Personalgewinnung und die vortragende Professorin sagte, die KI ist so schlecht, weil sie so sehr algorithmengesteuert ist, dass wir sie nicht benutzen sollten, weil sie dann eben viel Potenzial nicht erkennt, weil sie ja viele Menschen dann ausschließt bei der Personalgewinnung. Würden Sie das sagen für die Bilderung von Medien, wenn es jetzt nicht dieser Bereich ist, so ein bisschen kreativ, Zukunftsthemen oder so, sollte man auch auf die KI-Bebilderung verzichten oder eben auf die Kennzeichnung gehen?
Man kriegt es halt nicht zurückgeholt. Ehrlicherweise wäre es mir lieber, man könnte drauf verzichten, weil ich finde ja der Spaß daran und das Tolle am Fotografieren ist ja, dass man immer was dazulernt und was Neues entdecken kann und auch seine Haltung verändern kann. Das wird mit KI nicht passieren. Insofern, es hört halt keiner auf mich. Ich glaube, wir werden es nicht verhindern können. Es ist ja schon da.
Wir können uns nur in den Medien auch immer wieder hinsetzen, ein bisschen reflektieren darüber, was wir tun und ja, eine Transparenz herstellen, was ja insgesamt den Einsatz von KI auch betrifft.
Ja, unbedingt. Und auch wirklich schulen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man auch uns auch Leuten in unserem Alter, aber vor allem den jungen Leuten ein Werkzeug mit an die Hand gibt. Ne?
Wie also man den handwerklich, wie sie was erkennen oder ethisch?
Beides. Also ich glaube, es gehört auf jeden Fall eine ethische Bildung dazu. Aber sie werden ja damit umgehen müssen. Und deshalb ist es auch wichtig zu erkennen oder zu einschätzen zu können, was die Technik da macht.
Wir sind wahrscheinlich schon einen ganzen Schritt weiter, auch immer wieder darüber nachzudenken, wie es mit der Vielfalt ist, wenn wir auch zum Beispiel auf sichtbare Migration gucken, wenn wir auf sichtbare Behinderung gucken beispielsweise, weil das oft jetzt im Bewusstsein ist, gerade in der Werbung sieht man es auch sehr, sehr stark. Im Journalismus würde ich immer sagen, naja, wir können die Wirklichkeit auch nicht verändern, wir müssen sehen, wer da ist. Aber Sie haben jetzt gerade sich auch beteiligt an einer Kampagne, die da heißt, ohne mich würdet ihr alt aussehen. Erzählen Sie.
Das Ziel ist, den Blick auf ältere Arbeitnehmerinnen zu lenken, die vom Arbeitsmarkt häufig übersehen werden. Sie werden marginalisiert, obwohl es einen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel gibt. Und die Wirtschaft gibt sich sehr große Mühe, junge Leute zu akquirieren und verliert dabei aus dem Blick, dass eine ganz große Gruppe von Frauen ist, die hochmotiviert ist zu arbeiten.
Was, ab wann beginnt bei Ihnen dann älter?
Ja, also wir haben es jetzt auf 47 festgelegt, ist falsch. Also wir reden von einem Zeitraum ab Mitte 40 in etwa bis zur Rentengrenze und auch darüber hinaus, weil es wird, viele Frauen sind von Altersarmut betroffen und sie werden auch länger arbeiten müssen. Insofern, das ist das nächste Thema, was da auf uns zukommt.
Wir haben Sie gerade gesagt, unter anderem dabei ist Silke Burmeister mit Palais Flux sehr bekannt geworden und eben auch mit dem Bitte diskriminiert uns 47 plus Frauen nicht, sondern wir wollen vorkommen, wir wollen arbeiten und aber deswegen ja auch abgebildet werden. Weil ich meine, in den Medien ist natürlich auch so, dass gerne die junge Frau abgebildet wird. Da sind wir wieder bei den Klischees von Weiblichkeit auch. Die ältere Frau wahrscheinlich eher seltener.
Die ältere Frau kommt kaum vor und wenn sie vorkommt, dann unrealistisch häufig auch. Ne? Also ich stell fest, dass gerade Alter generell, das betrifft jetzt nicht nur Frauen, aber Frauen viel extremer, selten realistisch abgebildet wird, sondern früher gab es wenig Bildmaterial dazu, generell. Dann haben die großen Agenturen wie Getty oder so gemerkt, da ist ein Markt drin und haben angefangen, Stockbilder zu erzeugen, die dann aber auch teilweise völlig überdreht waren und auch an der Realität vorbei.
Das ist dann diese flippige Alte, genau. Die man manchmal so in Werbung.
Genau. Also entweder beige oder flippig, aber so zwischendrin und so wie es nun wirklich aussieht, gab es wenig, gibt es immer noch nicht viel. Und in der KI kam Frauen mittleren Alters praktisch gar nicht vor. Das hat sich etwas gebessert. Ich prüfe das von Zeit zu Zeit und habe festgestellt, dass bei manchen Anbietern es da Fortschritte gegeben hat. Aber also zu Beginn war es zumindest so, dass Frauen, wenn man eingegeben hat, eine Frau mit 54 oder so, dann hat man was gekriegt. Das konnte zwischen 35 und 70 sein und war völlig undefinierbar. Vollkommen an der Realität vorbei. Und da hat zumindest jetzt der Anbieter Midjourney große Fortschritte gemacht. Ich kann das jetzt nicht für alle bestätigen, aber ich habe beispielsweise gesehen, dass bei ChatGPT in der Regel die Frauen schlank sind wie mit 25. Im Gesicht schon ein bisschen gealtert, aber das Gesamtbild stimmt häufig nicht.
Ich kann vielleicht noch ergänzen, die Recherche des Medium-Magazins, die jetzt veröffentlicht wird, die haben sich mal angeguckt, wie Nachrufe bebildert werden. Und interessanterweise werden Männer immer mit Bildern oder in der Regel bebildert dann beim Nachruf, die sehr nah an ihrem Alter sind, mit dem sie dann gestorben sind, und Frauen deutlich jünger. Schönste Beispiel Franz Beckenbauer, der schön gealterte Fußballer bei dem eigentlichen Nachruf. Es gab dann auch Jugendbilder von ihm, klar. Ingrid Steger natürlich wieder mit Klimbim und sehr sexy dann abgebildet, obwohl es natürlich von ihr auch schöne Bilder der älteren Frau gegeben hätte. Wie wollen Sie denn jetzt mit Ihrer Kampagne da was verändern? Also erstmal sagen, wir wollen mehr ältere Frauen, schön, aber wie ändern wir was?
Ja, wir müssen sie halt ins Bewusstsein bringen. Ich glaube, es gibt ein völlig verschobenes Altersbild von Frauen in diesem Alter. Es ist behaftet mit ganz vielen Vorurteilen, wie die sind verbraucht. Also das ist sowieso völlig interessant. Ältere Männer gelten ja als erfahren und weise im besten Fall. Ne? Das sind Vorbilder, sobald sie graue Haare haben. Bei Frauen heißt es dann, sie sind verbraucht oder man sieht sie gar nicht mehr. Man will nichts damit zu tun haben. So, deswegen finden sie in der Bildwelt nicht statt. Sie finden medial sehr wenig statt. Und es gibt kein verankertes Bild in den Köpfen von einer, kein positives Bild von einer Frau ab Ende 40.
Dann wird es Zeit, das zu ändern.
Ja, wir sind dran.
Danke, Eva Heberle, Fotografin, KI-Bilderforscherin und eine von denen, die sagt, ohne mich würdet ihr alt aussehen.